Diese Bibelarbeit, die jetzt folgt, ist überschrieben die geeinte Gemeinde. Sie ist nicht überschrieben die zu vereinigende Gemeinde. Ich lese dazu zwei Texte aus dem Epheserbrief. Der erste Text steht in Kapitel 2, in den Versen 11 bis 22. Der zweite Text steht in dem Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Das heißt, ich lese jetzt doch nur einen Text und lese den anderen Text dann, wenn ich ihn auslege. Also 2, 11 bis 22. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Denn er ist, Jesus ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, nämlich Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Dieser Text handelt von der Einheit, die Gott geschaffen hat, zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Das ist nicht unser Thema in unseren Gemeinden, jedenfalls nicht überwiegend und schwerpunktmäßig. Es ist ein Thema der Bibel und wir müssen uns diesem Thema widmen. Was sagt Paulus hier über das Miteinander von Heidenchristen und Judenchristen? Also von Christen, die vorher Juden waren und von da zum Glauben an Jesus gekommen sind, den Messias, und von Heidenchristen, die nicht den Umweg über Israel zu Jesus gegangen sind, sondern direkt über Jesus zu Gott gekommen sind. Erster Punkt, die Heidenchristen haben einen bleibenden Bezug zu Israel. Ein Bezug, der nie abgerissen wird, der nie aufgehoben wird. Es heißt, dass sie von Christus getrennt waren, von der Gemeinde Israels fremd waren und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. Das Alte Testament gilt auch für Christen. Es gilt auch für Heidenchristen. Es enthält Zusagen Gottes für alle Zeit. Und diese Zusagen werden in Jesus erfüllt. Wenn wir uns von Israel trennen, dann ist es so, wenn wir das Alte Testament durchstreichen. Wenn wir das Alte Testament abkoppeln, es gilt zwar, dass wir das Alte Testament nur vom Neuen her richtig verstehen, aber es gilt auch, dass das Alte voller Verheißung ist für das Neue. Das ist ein Wechselverhältnis. Heute betone ich etwas stärker, dass wir das Alte nur vom Neuen her richtig verstehen. Wir glauben als Christen, als Heidenchristen, dass wir das Alte Testament besser verstehen als die Juden, für die es ihre einzige Bibel ist. Dass wir den Schlüssel gefunden haben, den Zugang zum Alten Testament, in dem wir den Messias Israels kennengelernt haben. Ich will ein Beispiel geben. Jesaja 53 spricht von dem leidenden Gottesknecht. Spricht von dem, auf den Gott alle unsere Sünde gelegt hat und unsere Krankheiten, der um unseretwillen verflucht war. Ihr kennt diesen Text vermutlich alle. Vielleicht nicht auswendig, aber ihr kennt ihn. Es ist sehr strittig, von wem dieser Text handelt. Der Text sagt nicht, ich rede von Jesus, dem Mann aus Nazareth. Das ist ja offen. Und die Auslegung ist sehr unterschiedlich. Israel glaubt, dass Israel damit gemeint ist. Israel ist der Gottesknecht. Wir glauben aber, dass Jesus der Gottesknecht ist, der unsere aller Schuld getragen hat. Wir glauben also, dass wir diesen alten Text der Bibel besser verstehen, als ihn Israel bis heute versteht, näher dran sind, sein Herz begriffen haben. Und das gilt für viele andere Dinge. Das Alte Testament ist ein nach vorne hin offenes Buch. Wir brauchen einen Generalschlüssel, der zu dem Alten Testament passt, und wir haben ihn gefunden in Jesus. Es gibt dann im Einzelnen Unterschiede der Auslegung, das ist völlig klar. Manchmal einigt man sich, manchmal auch nicht, was mit einer Stelle gemeint ist. Aber wir haben den Gesamtaspekt gefunden durch Jesus und können darum die Verheißung Israels besser verstehen. Wir können besser verstehen, was der neue Bund ist, von dem Jeremia spricht, als Israel selbst. Wir glauben, der neue Bund ist durch Jesus gestiftet worden, durch sein Blut. Das lesen wir im Neuen Testament. Also, wir haben einen Bezug zum Alten Testament. Das Alte Testament ist Teil unserer Bibel und immer dann, wenn die Christen anfangen, das Alte Testament abzuwerten und auszuscheiden, sich davon zu trennen, das ist in der Geschichte manchmal passiert, dann sind wir auf einem Holzweg. Es gab einen Mann in der alten Zeit, der hieß Marcion oder Marcion, der hat das versucht, die Bibel zu reinigen von ihren alttestamentlichen Elementen und ist aber deswegen nicht durchgedrungen. Zum Glück hat die Kirche ihn abgelehnt. Heidenchristen haben einen bleibenden Bezug zu Israel. Israel, das ist die Wurzel, aus der wir kommen. Das sind unsere Ursprünge. Und die Ursprünge muss man ehren. Wir können nicht Jesus trennen von den Kirchen, von den Erzvätern. Wir können Jesus nicht trennen von Mose. Wir können Jesus nicht trennen von den Propheten. Die urchristliche Gemeinde lebt im Alten Testament. Das ist ihre Bibel. Wir müssen diese Bibel ehren und darum stoßen wir immer wieder auf Israel und können uns nicht von diesen Wurzeln abtrennen. Das heißt nicht, dass wir alles, was heute in Israel politisch getan wird und politisch gedacht wird und politisch entschieden wird, immer segnen und abnicken. Aber es heißt, dass wir zu dem Erwählungshandeln Gottes stehen. Israel ist zwar nicht ein Ersatz für Jesus, aber es ist immer noch ein erwähltes Volk, Gottes erste Liebe. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Es heißt hier, dass Jesus tief versöhnt hat, die Fernen und die Nahen. Die Nahen, das sind die Israeliten. Sie haben auch, nachdem Jesus gekommen ist, eine bleibende Bedeutung. Sie sind nicht einfach aufgegangen in dem neutestamentlichen Denken. Sie haben eine weitere Geschichte mit Gott. Gott hat weiter mit ihnen etwas vor. Ich kann das jetzt nicht entwickeln, weil das ein ganzes eigenes Seminar wäre. Einmal die neutestamentlichen Zeugnisse über Israel nebeneinander zu Wort kommen zu lassen. Am wichtigsten finde ich Römer 9 bis 11. Da stehen aus meiner Sicht die grundlegenden Dinge, die deutlich machen, was weiterhin gilt und was nicht mehr gilt, nachdem Jesus gekommen ist. Aber Israel ist in einer Beziehung der Nähe, das sagt sogar dieser Text. Während wir, die Heiden, in einem Verhältnis der Ferne zu Gott stehen, von Haus aus. Auch ohne Jesus hat Israel eine Nähebeziehung zu Gott. Zu Yahweh, zu dem Gott der Väter, zu dem Gott Vater Jesu Christi. Drittens, um die Judenchristen und die Heidenchristen zu einen, musste ein Hindernis beiseite geschafft werden. Das Hindernis heißt das Gesetz, hebräisch die Torah. Das ist eine ganz eigenartige Aussage, die hier in diesem Text begegnet. Ich lese die Stelle vor. Er ist unser Friede. Wer ist unser Friede? Jesus. Er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Hat Jesus das Gesetz in dem Sinne aufgehoben, dass zum Beispiel die 10 Gebote keine Bedeutung mehr haben? Nein. Die Bergpredigt zeigt, unter anderem zeigt die Bergpredigt, dass das Gesetz immer noch eine Bedeutung hat. Es beschreibt die Gestalt eines gottwohlgefälligen Lebens. Wenn wir fragen, wie soll ich leben, damit Gott sich an meinem Leben freut, nachdem ich Christ geworden bin, dann heißt die Antwort nach den Geboten, wie sie Jesus ausgelegt hat. Also, die Ehe halten, das Eigentum des anderen achten, aufrichtig leben und so weiter, verzeihen, vergeben, lieben und so weiter. Aber das Gesetz ist ja weit mehr gewesen als eine Beschreibung eines gottwohlgefälligen Lebens. Das Gesetz ist ein Heilsweg gewesen. Juden haben in der Überzeugung gelebt, wenn ich das Gesetz tue, wenn ich mich bemühe, ihm gerecht zu werden, dann gefalle ich Gott und werde von ihm angenommen. Und so ist das Gesetz zur Konkurrenz geworden für Jesus. Es ist ein eigener Weg zum Heil neben dem von Jesus. Und ein Teil der Konflikte, die Paulus durchstehen und beantworten musste, war dadurch gegeben, dass Leute sagten, Jesus plus das Gesetz. Zum Beispiel im Galaterbrief war das ein Problem. Wir müssen das Gesetz zusätzlich erfüllen. Es genügt nicht, an Jesus zu glauben, wir müssen auch das Gesetz erfüllen. Das Gesetz, das zum Beispiel die Beschneidung verlangt. Und darum, sagt der Epheserbrief, muss das Gesetz beiseite geschafft werden, weil es die Einheit gehindert hat. Nicht das Gesetz noch einmal als Beschreibung und Umschreibung eines gottgefälligen Lebens, sondern das Gesetz als ein eigener Weg zu Gott musste gekippt werden, beseitigt werden, annulliert werden. Das war für die Judenchristen ein schwieriger Weg, aber am Ende hat sich die Erkenntnis des Paulus durchgesetzt, dass es keinen Weg zu Gott gibt, außer den Weg über Jesus, nicht über das Gesetz. Viertens, sowohl Juden als auch Heiden brauchen Versöhnung durch Christus. Bei den Heiden ist es völlig klar, unsere Sünde hat uns für immer von Gott getrennt. Christi Versöhnung hat uns für immer mit Gott verbunden. Die Sünde hat Distanz geschaffen, das Kreuz Jesu hat Nähe gebracht. Das wissen wir, davon leben wir, das bezeugen wir, daran glauben wir, aber hier wird sehr klar gesagt, dass auch die Juden, die eigentlich in der Nähe zu Gott schon sind, auch als nah Versöhnung brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gegenüber mancher Israel-Romantik in unseren Kreisen. Manche sagen, Israel hat seinen eigenen Weg. Nein, es hat nicht seinen eigenen Weg zum Heil. Es hat einen besonderen Weg, aber keinen eigenen Weg. Nur durch Jesus kommen Menschen zu Gott. Nur durch Jesus kommt der Heide zu Gott. Nur durch Jesus kommt der Jude zu Gott. Alle brauchen Versöhnung. Alle sind Sünder. Alle Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Da ist eine Gemeinsamkeit. Es gibt keine Einheit mit einem unbekehrten Juden. Darf ich das mal so etwas kantig sagen? Es gibt Respekt gegenüber einem unbekehrten Juden, aber keine Einheit. Wir können sie nicht sozusagen durch die Hintertür in die Gemeinde Gottes einverleiben. Sondern wer Jesus ablehnt, wer Jesus einen Gotteslästerer hält, wer glaubt, dass Jesus sich übernommen hat, wer den Erlösungsweg des Kreuzes ablehnt, kann nicht Teil der Kirche sein. Man muss das ab und zu mal deutlich sagen, weil es so viel Verworrenheit an der Stelle gibt. Es kann Gespräche geben mit Juden, Glaubensgespräche, es kann tiefe Achtung geben, es kann Austausch geben, aber es kann keine Herzenseinheit geben mit jemand, der Jesus, unseren Herrn, ablehnt. Und niemand kann teilen, es gibt keine große Ökumene oder kleine Ökumene, die einfach sagt, die Unterschiede sind aufgehoben oder wir achten nicht mehr drauf, sondern Jesus zeichnet eine Brücke und zugleich auch eine Trennlinie. Und wer die Trennlinie nicht überschreitet, der gehört nicht dazu. Also, damit ist bereits gesagt, es gibt keinen Sonderweg zum Heil für Israel. Gott führt Israel nicht am Kreuz vorbei, sozusagen in weiträumiger Umgehung des Kreuzes zu sich. Und wenn in Römer 11 davon die Rede ist, am Ende der Zeit Israel sich als Ganzes bekehrt, dann heißt es zum Herrn, also zu Jesus. Wir freuen uns über die Einheit, die wir mit Judenchristen heute haben. Wir freuen uns über die Einheit, die wir mit messianischen Juden haben. Ich war tief bewegt von einer Israel-Reise, wo ich einen messianischen Pastor kennengelernt habe. Ich dachte, den möchte ich zum Freund haben. Ein klarer, charismatisch geprägter, jesusgläubiger Mann. Das sind unsere Geschwister. Aber ein noch so frommer Rabbi, ein noch so frommer und in der jüdischen Mystik beheimateter Jude ist nicht unser Bruder, sondern ist ein religiöser Mensch, der in einem Näheverhältnis zu Gott steht, gemäß Epheser 2, aber nicht Teil der Gemeinde ist, weil er Jesus ablehnt. Jesus ist der Einheitspunkt und Jesus ist der Trennpunkt. So viel einmal zur Einheit zwischen Juden und Heiden. Der andere Text, den wir an dieser Stelle bewegen müssen, ist Epheser 4, 1-6. Ihr könnt gerne, wie auch immer, schon die letzten Male nachher zu diesem Punkt Fragen stellen oder Einwände vorbringen. Epheser 4, 1-6. Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben wurde. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Der erste Punkt an dieser Stelle ist mir sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Einheit nicht schaffen. Wir können die Einheit auch gar nicht schaffen. Obwohl es so eine starke Tendenz heute gibt. Christen haben ein neues Bewusstsein entwickelt für den Skandal einer zerrissenen Christenheit. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Dass wir darunter leiden, dass sie so zerrissen ist, dass es so viele Gräbenkämpfe gibt, dass es so viele Uneinigkeiten, vieles Bekämpfen des anderen, vieles Ängste machen voreinander. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass wir die Einheit anstreben und danach suchen und die Trennung meiden. Aber wir müssen die Einheit nicht schaffen. Paulus spricht davon, dass wir die Einheit bewahren müssen. Das ist etwas völlig anderes. Gott hat die Einheit geschaffen. Und zwar ist die Einheit nicht begründet in einer gemeinsamen Dogmatik, sondern in grundlegenden Tatsachen, die Gott selber geschaffen hat. Es gibt nur einen Leib Christi, sagt Vers 4. Es gibt nicht verschiedene Leiber Christi. Habt ihr schon mal diese Formulierung gehört? Die Leiber Christi, die Körper Christi? Nein, das gibt's nicht. Das sagt auch kein Mensch. Es gibt den einen Leib Christi. Wer zu Christus gehört, gehört zu seinem Leib, gehört zu ihm dazu. Ein Leib. Wir schaffen ihn nicht, wir müssen ihn nur entdecken, wir müssen ihn nur ernst nehmen. Ein Geist. Wenn jemand zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist er durch den einen Heiligen Geist zum Glauben gekommen, der allen Christen gegeben ist und nicht nur einigen. Wir erleben den Heiligen Geist in etwas unterschiedlicher Weise. Es gibt da auch Spannungen. Manche haben den Eindruck, dass ihre Erfahrung die Erfahrung aller sein müsste, aber das ist ein Problem. Aber jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Und jeder, der glaubt, verdankt das dem Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus 1. Korinther 12. Eine gemeinsame Hoffnung. Das ist auch ein interessantes Thema. Es gibt so viele Vorstellungen, wie das Ende aussieht. Es gibt so viele Vorstellungen, wie die neue Welt Gottes einmal sein wird. So viele Bilder davon, so viele Dogmatiken. Ich werde irgendwann im nächsten Jahr wieder ein Seminar darüber geben, im Blog, in meinem Ansgar-Kolleg über die Eschatologie, die Lehre von letzten Dingen, und werde einige Dinge sagen, die nicht alle Christen so sehen. Und einige Christen werden sagen, so wie der das sagt, will ich das aber nicht übernehmen. Da gibt es Unterschiede, das weiß ich. Zum Beispiel, wie steht man zu dem tausendjährigen Reich? Wie wichtig ist das? Wann findet die Entrückung statt, wenn sie stattfindet? So gibt es verschiedene Vorstellungen davon und Bilder, und manche können die Bilder nicht von der Sache unterscheiden. Sie verwechseln die Bilder und die Sache selbst. Aber im Zentrum steht eine Hoffnung, worauf, dass der Herr wiederkommt und Gottes Reich vollendet. Darauf können sich alle einigen. Was hier angefangen hat, was hier in manchmal erfreulicher Dichte und manchmal schrecklicher Seichtheit gewesen ist, das wird dort vollendet werden. Darauf hoffen wir. Wir hoffen auf das Erbe. Wir haben darüber in diesen Tagen schon einiges gehört. Ein Herr, mit Herr ist immer im Neuen Testament, nein, nicht immer, sehr oft Jesus gemeint. Ein Herr. Jesus ist die Mitte. Ich habe für mich eine Formel gefunden, die ich immer wieder verwende. Wer Jesus erkennt, bekennt und anerkennt, ist mir Bruder und Schwester, was er sonst auch noch dazu sagen mag. Ich glaube, dass wir diese Mitte brauchen. Wir dürfen das nicht überfrachten. Wir dürfen nicht alles reinpacken, was bei uns wichtig ist. Zum Beispiel, wir in der Ansgar-Bewegung lieben das Abendmahl. Wir feiern es jeden Sonntag. Wir finden das richtig, wir finden das schriftgemäß. Wir wünschen uns im Stillen, andere täten das auch. Aber ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, wer nicht jeden Sonntag das Abendmahl feiert, der ist nicht wirklich Teil des Leibes. Wir lieben die Geistesgaben und streben danach. Aber ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, wer die Geistesgaben nicht so gewichtet, wie wir es tun, der ist nicht Bruder und Schwester. So gibt es ganz viele Dinge, die unterschiedlich sind in den Gemeinden, aber es gibt nur einen Leib und einen Herrn. Jetzt überspringe ich einen Begriff und komme zum letzten Begriff. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und unter allem ist. Wir haben nur einen Vater, nicht mehrere Väter. Wir haben einen irdischen Vater hoffentlich, also den wir auch kennen, meine ich damit, mit dem wir eine gute Beziehung haben. Wir haben nur einen himmlischen Vater, von dem alles ausgegangen ist. Auch der Sohn ist von dem Vater ausgegangen. Ihr könntet mal zu Hause eine kleine Übung machen und könntet mal diesen Text abdecken und sagen, was halten wir für und für die Einheit für unabdingbar? Oder was kommt hier nicht vor in dieser Liste? Was fehlt da? Zum Beispiel fehlt da die Frage, wie man eine Gemeinde leiten soll. Ist es erlaubt, Frauen in der Leitung einer Gemeinde zu haben? In Ansgar glauben wir, dass wir das dürfen. Anderen Gemeinden sehen das anders. Wie ist es mit der Leitung? Ist sie durch einen Brüderrat getätigt oder ist sie durch eine einzige Person? Steht an der Spitze einer Gemeinde eine Person oder mehrere Personen? So viele Unterschiede sind da. Wie verstehen wir Gottes Wort? Verstehen wir das Wort in einem, sage ich mal, fundamentalistischen Sinne, dass jedes Wort eingegeben ist, wörtlich eingegeben ist, oder haben wir eine etwas andere Auffassung von der Schrift? Da gibt es Unterschiede, da gibt es Unterschiede, da gibt es Unterschiede, da gibt es Unterschiede. Es sind im Grunde nur ein paar ganz wenige Konstanten, die hier aufgezählt werden, die wichtig sind für die Einheit. Ich habe das Thema Taufe übersprungen. Wenn ich jetzt darauf aus wäre, allen Leuten einen Gefallen zu tun, würde ich sagen, wir haben die eine Taufe. Nein, wir haben sie nicht. Haben sie bis heute nicht, weil ein Teil der Christenheit, zum Beispiel die Baptisten oder auch die meisten Pfingstler, sagen, Taufe ist nur dann Taufe, wenn sie Glaubenstaufe ist. In Ansgar haben wir zwar die Praxis, dass wir die Gewissensentscheidung anderer achten, die sagen, meine Säuglingstaufe ist die Taufe. Wir haben aber nicht die Praxis zu sagen, wir sehen das auch so. Wir achten die Gewissensentscheidung, wir achten nicht die Theologie dahinter. So tun es auch die freien evangelischen Gemeinden. Das heißt, wir haben nicht die eine Taufe. Wir würden als Taufgläubige, ich sage es etwas vereinfacht, sagen, das ist keine Taufe, wenn du ein Baby taufst. Aber wir lieben die Geschwister, die es anders sehen als wir. Also die eine Taufe war damals eine Selbstverständlichkeit, weil man halt die taufte, die sich um den Glauben bewarben, die Jesus kennenlernen wollten. Die Unterscheidung zwischen Säuglingstaufe und anderer Taufe gab es im Neuen Testament noch nicht, glaube ich zumindest. Einige sagen, es gibt Gestellen, wo von Häusern die Rede ist, die wurden getauft, und wenn Häuser da sind, dann wird es wohl auch ein paar Babys gegeben haben. Aber das sind Spekulationen. Ich möchte diesen Punkt ausdrücklich erwähnen mit der Taufe, nicht um gegenzusteuern gegen die Einheit, sondern zu sagen, die Liste, die hier aufgezählt wird, ist bis in allen Punkten leicht nachvollziehbar, an dieser Stelle aber nicht. Und alle Versuche der Großkirchen, die Taufgläubigen auf ihren Kurs zu ziehen, werden nicht erfolgreich sein, weil es einfach eine Überzeugungssache ist. Wir glauben, dass Taufe nur dann Taufe ist, wenn Gottes Zusage ganz stark ist, aber auch das menschliche Ja ganz deutlich in ihr zum Ausdruck kommt und nicht erst hinterher. So haben wir also einige wenige Dinge, die hier einheitsstiftend genannt werden. Ein Leib, ein Geist, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Die Taufe weglasse, 6 Punkte. 6 Punkte genügen für die Einheit. Und noch einmal, vielleicht denkt ihr, das wäre etwas theoretisch. Wie viele Dinge halten wir für nötig, die zusätzlich noch eine Rolle spielen müssten? Wie viele Dinge sind uns so vertraut und so nah am Herzen, dass wir sagen, ja, wenn die nicht da sind, dann ist es aber keine richtige Einheit. Und das ist unser Fehler. Zur Praxis zu kommen, immer wieder wird diese Einheit, die vorgegeben ist durch Jesus, im Alltag der Gemeinden angegriffen und manchmal auch zerstört. Wodurch geschieht das? Ich bin fest überzeugt, dass nicht die Vielfalt die Bedrohung ist. Die Vielfalt ist im Gegenteil Reichtum. Wenn man einmal eine katholische Kirche vor Augen hat, die so einheitsbewusst auftritt und die so einen schönen Sinn für Einheit hat, finde ich, da merkt man, dass es im unteren Bereich ganz viele Unterschiede gibt. Strömungen, Akzente, dass sie auch in sich vielgestaltig ist. Die Vielfalt ist nicht der Gefahrpunkt für die Einheit. Nicht, dass wir verschiedene Kirchen haben mit verschiedenen Namen. Baptisten und Methodisten und FEG und FEGW und Quäker und Mennoniten und Pfingstler und Elimgemeinden, Teil der Pfingstwing. Wir könnten lange mit der Liste fortfahren. Das ist nicht eine Bedrohung für die Einheit, obwohl ganz viele das so sehen. Sie meinen, wenn die alle zusammenkämen und zusammenschmeißen würden, dann hätten wir die Einheit. Nein, das ist nicht der Punkt. Die Einheit ist immer wieder gefährdet durch die Dinge, die hier genannt werden. Seid demütig. Also ist Einheit gefährdet durch Hochmut, durch Stolz. Ich lasse mir von denen nichts sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich sondere mich ab, lass mich in Ruhe mit denen. Sie ist gefährdet durch unfriedfertiges Verhalten, Vers 2, also durch Streitsucht, durch Konfliktbereitschaft, durch den Wunsch, seinen Kopf durchzusetzen. Sie ist gefährdet durch Ungeduld, weil sie Dinge nicht wachsen lassen kann. Sie ist gefährdet durch Lieblosigkeit. Und wenn man mal hinter die Kulissen guckt, dann merkt man, wie groß dieser Faktor ist. Sie ist gefährdet mit einem Wort durch Sünde. Nicht die unterschiedlichen Strukturen gefährden die Einheit, sondern die sündigen Haltungen, dass wir die anderen verachten, dass wir Angst vor ihnen haben, dass wir uns vor ihnen profilieren möchten, dass wir Recht haben wollen. Das gefährdet die Einheit. Davon bin ich ganz, ganz tief überzeugt. Ich kann sagen, dass wir in Hamburg, wo ich ja seit Jahrzehnten lebe, einen ganz interessanten Weg hinter uns gebracht haben. Ich war einmal in den 70er Jahren im Vorstand der Evangelischen Allianz in Hamburg und habe da gelitten, kann ich ganz offen gestehen, unter dem Misstrauen, das mir gegenübergebracht wurde, weil ich nun angeblich ein Charismatiker wäre. Und ich habe das nicht ausgehalten, bin ausgetreten damals, in 70ern, so 78, 79 herum. Inzwischen hat sich die Szene völlig verändert. Ein starkes Aufeinanderzugehen der Christenheit, jedenfalls der evangelikalen Christenheit, worunter ich jetzt die Charismatiker einschließe. Heute ist ein Pfingstpastor, der Allianzvorsitzende in Hamburg, ein Wunder, das ich gar nicht genug würdigen kann. Und der ein starkes Herz für Einheit hat. Und heute sind alle, die Jesus bekennen, zumindest potenziell Teil der Allianz. Noch nicht ganz praktisch. Wir haben ganz viele afrikanische Gemeinden, die noch nicht da drin sind, aber die sollten da drin sein. Es gibt heute eine Bewegung gemeinsam für Hamburg, so wie es in Berlin eine Bewegung gemeinsam für Berlin gibt. Wir haben ganz viel von der Angst voneinander abgebaut. Dass der andere uns bedroht, das haben wir abgelegt, jedenfalls ganz weitgehend. Wir haben das Recht haben wollen, das besser sein wollen, abgelegt. das den anderen ausstechen wollen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Woran? An unseren Herzen ist viel passiert. So bin ich tief, tief überzeugt, dass die Frage der Einheit nicht an der Frage der Strukturen hängt, sondern an der Frage der Haltungen voreinander. Nur Irrlehre gefährdet die Einheit wirklich. Über Irrlehre spreche ich nachher noch, in dem zweiten Vortrag heute Nachmittag. Deswegen sollten wir die Träume von der einen Kirche mit der einen Leitung, der einen Struktur besser begraben und sollten uns freuen an der Vielgestaltigkeit. Dass jeder nun seine kleine Kirche gründen muss, das ist nicht der Punkt, darum geht es nicht. Aber dass wir nicht einfach sagen, wenn irgendwo jemand sich trennt und einen eigenen Weg geht, der Leib Christi ist gespalten. Ich finde das nicht richtig. Der Leib Christi ist gespalten, wenn es in Unversöhnlichkeit geht, wenn es auseinandergeht, man grüßt sich nicht, man liebt sich nicht und wir achten so sehr in Ansgar darauf, dass wir diese brüderliche, geschwisterliche Verbundenheit mit allen immer wieder haben und bewähren und durchtragen. Und das wird uns zu einer Gewissensprägung. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel die, sagen wir mal, die Herrnhuter, ich weiß nicht, was ihr von Herrnhutern wisst, dass ihre alten Traditionen als Reichtum empfunden werden. Dann kann es sein, dass die Christen, die eine Tradition des Stundengebetes haben, plötzlich eine Bereicherung darstellen. Lauter Dinge, die für viele charismatische Christen eher fremd sind. Wir brauchen einander, jeder gehört zum Leib und wir würden uns gerne als Ansgarianer von niemand übertreffen lassen, unserer Liebe zum ganzen Leib Christi. Das muss nicht heißen zu allen Kirchen. Ich kann nicht Gemeinschaft haben mit der katholischen Kirche, der Weltkirche, weil ich denke, dass in dieser Kirche zu viele Irrlehren Platz haben, neben vielem Wunderbaren. Aber ich kann tiefe Gemeinschaft haben mit katholischen Christen, für die Jesus die Mitte ist. Ich kann mit Christen Gemeinschaft haben, mit orthodoxen Christen, für die Jesus die Mitte ist. Ich kann mit nicht charismatischen Christen Gemeinschaft haben, wenn Jesus die Mitte ist. Das ist das Zentrum. Amen. So, eigentlich müsste es genug Stoff geben, um Fragen zu stellen, Ergänzungen anzubringen oder Widerspruch zu melden. Detlef.